Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Statt aus dem Fenster zu schauen von Anna-Katharina Scheidemantel ist ein deutschsprachiger Gegenwartsroman über eine junge Frau, die an einem scheinbar vernünftigen Lebensentwurf zweifelt. Im Mittelpunkt steht Sophie, 55 Jahre alt, Studentin und Praktikantin in München, gefangen zwischen Leistungslogik, Zukunftserwartungen und einer Tätigkeit, die sie innerlich abstumpfen lässt. Aus einem spontanen Impuls heraus kauft sie online ein verfallenes Haus in der ostdeutschen Provinz und verlässt die vertraute städtische Umgebung. Der Roman verbindet Coming-of-Age-Motive nach dem Studium mit Fragen nach Arbeit, Selbstbestimmung, Alleinsein und praktischer Lebensfähigkeit. Statt auf äußere Dramatik setzt die Erzählung auf Beobachtung, Stille und die langsame Verschiebung innerer Maßstäbe. Der Hauskauf dient weniger als realistisches Renovierungsmodell, sondern als literarischer Versuchsanordnung. Was bleibt von einem Menschen übrig, wenn digitale Ablenkung, soziale Erwartungen und vorgezeichnete Karrierelogik plötzlich wegfallen? Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, Sophies Stillstand im Leistungsversprechen der jungen Akademikerwelt. Der Ausgangspunkt des Romans ist kein spektakulärer Zusammenbruch, sondern eine altägliche Form von Erschöpfung. Sophie befindet sich in einem Praktikum, das äußerlich zu einem erfolgreichen Lebenslauf passt, innerlich aber jede Bedeutung verliert. Die Arbeit mit Tabellen steht dabei für eine Arbeitswelt, in der Beschäftigung, Effizienz und Zukunftsfähigkeit behauptet werden, ohne dass daraus ein Gefühl von Richtung entsteht. Entscheidend ist, dass Sophie nicht als gescheiterte Figur eingeführt wird. Im Gegenteil, ihr Umfeld geht davon aus, dass aus ihr etwas werden wird. Gerade diese positive Erwartung erzeugt Druck, weil sie offen lässt, was dieses etwas eigentlich sein soll. Der Roman untersucht damit eine spezifische Übergangsphase junger Erwachsener. Man hat Bildungswege absolviert, Optionen gesammelt und dennoch keinen inneren Maßstab für ein eigenes Leben entwickelt. Sophies Blick aus dem Fenster wird zum Bild für passives Ausharren. Sie beobachtet, statt zu handeln, bis die Langeweile so groß wird, dass eine unvernünftige Entscheidung plausibler erscheint als das Fortsetzen eines scheinbar vernünftigen Weges. Zweitens, der spontane Hauskauf als radikale Unterbrechung vorgezeichneter Lebensplanung. Der Kauf eines verfallenen Hauses in der ostdeutschen Provinz ist die zentrale erzählerische Setzung des Romans. Er ist bewusst überstürzt, unpraktisch und riskant, wodurch er als Gegenbild zu kontrollierter Lebensplanung funktioniert. Sophie handelt nicht nach einer ausgereiften Strategie, sondern folgt einem Impuls, der aus ihrer Unzufriedenheit entsteht. Literarisch ist dieser Schritt wirkungsvoll, weil er eine abstrakte Frage konkretisiert, wie weit muss jemand gehen, um nicht nur über Veränderungen nachzudenken, sondern sie tatsächlich zu vollziehen. Das Haus ist dabei keine romantische Belohnung, sondern zunächst eine Zumutung. Es ist verfallen, abgelegen und mit Unsicherheiten verbunden. Der Roman nutzt diese Übertreibung, um den Unterschied zwischen Wunschbild und Wirklichkeit sichtbar zu machen. Sophies Entscheidung lässt sich deshalb nicht als praktischer Rat zum Immobilienkauf lesen. Sie ist vielmehr ein erzählerisches Experiment über Handlungsfähigkeit. Der Impuls zwingt Sophie, Verantwortung für eine Entscheidung zu übernehmen, die sie nicht vollständig kontrollieren kann. Genau darin liegt die produktive Spannung zwischen Befreiung und Überforderung. Drittens, Renovierung, Handwerk und die Grenzen digitaler Problemlösungen. Ein wichtiger Teil des Romans liegt in der Konfrontation zwischen digital vermitteltem Wissen und materieller Wirklichkeit. Sophie kommt ohne handwerkliche Erfahrung in ein Haus, dessen Probleme sich nicht einfach durch Recherche, Videos oder theoretische Vorbereitungen lösen lassen. Die Renovierung erscheint schwieriger, langsamer und körperlicher, als es vereinfachte Online-Darstellungen nahelegen. Dadurch verschiebt der Roman die Selbstfindung aus dem rein innerlichen in konkrete Tätigkeiten. Sophie muss nicht nur über sich nachdenken, sondern mit Werkzeugen, Schmutz, Unsicherheit und sichtbaren Grenzen umgehen. Das ist bedeutsam, weil viele zeitgenössische Erzählungen über Neuorientierung stark auf mentale Einsicht setzen. Hier entsteht Erkenntnis auch durch Widerstand der Dinge. Ein kaputtes Haus reagiert nicht auf Absichten, sondern auf Fähigkeiten, Zeit und Ausdauer. Zugleich zeigt der Roman, dass praktisches Lernen nicht automatisch heroisch ist. Kleine Fortschritte haben Gewicht, weil sie gegen Überforderung errungen werden, sondern die Bereitschaft, Folgen einer Entscheidung körperlich und organisatorisch zu tragen. Viertens, Stille, Alleinsein und echtes Offline, sein als eigentliche Bewährungsprobe. Obwohl das beschädigte Haus äußerlich das größte Problem zu sein scheint, liegt die tiefere Prüfung in der Stille. Sophie verlässt nicht nur München, ein Praktikum und ein WG-Zimmer, sondern auch eine Umgebung, in der Ablenkung jederzeit verfügbar ist. In der Provinz, mit wenig Empfang und langen leeren Stunden, verliert sie die Möglichkeit, Unruhe sofort digital zu überdecken. Der Roman unterscheidet damit zwischen einem bewusst inszenierten Digital-Detox und einem tatsächlichen Offline-Sein, das nicht automatisch angenehm ist. Alleinsein wird nicht als idyllischer Zustand verklärt, sondern als Raum, in dem Unsicherheit, Angst und ungeklärte Fragen deutlicher werden. Gerade diese Unbequemlichkeit macht den Prozess glaubwürdig. Sophie muss aushalten, dass es keine permanente Rückmeldung, keine soziale Bestätigung und keine schnellen Wechsel des Reizes gibt. Die Landschaft mit Feldern, Licht und Abgeschiedenheit dient daher nicht nur als Kulisse, sondern als Verstärker innerer Wahrnehmung. Der Roman zeigt, dass Selbstfindung nicht in erster Linie aus neuen Eindrücken entsteht, sondern oft aus dem Wegfall gewohnter Geräusche. Schließlich leise Erzählweise zwischen poetischer Entschleunigung und romantisierter Realität, statt aus dem Fenster zu schauen, setzt auf eine ruhige, beobachtende Erzählweise. Der Roman lebt weniger von dramatischen Wendungen als von kleinen Verschiebungen, einem erledigten Arbeitsschritt, einer Begegnung im Dorf, einem Moment des Aushaltens, einer neuen Frage an das eigene Leben. Diese Zurückhaltung passt zum Thema, weil Sophies Entwicklung nicht als plötzliche Erleuchtung dargestellt wird, sondern als langsames Abstreifen fremder Erwartungen. Zugleich liegt hier eine mögliche Grenze des Buches. Wer eine spannungsreiche Handlung oder eine genaue Auseinandersetzung mit allen praktischen Folgen eines Hauskaufs erwartet, könnte die Entschleunigung als langatmig empfinden. Auch die ökonomischen und technischen Realitäten eines solchen Projekts scheinen nach den verfügbaren Beschreibungen nicht im Mittelpunkt zu stehen. Fragen nach Winter, laufenden Kosten, Versicherungen oder langfristiger Instandhaltung bleiben eher randständig. Das macht den Roman nicht wertlos, zeigt aber seine Priorität. Er ist keine sozialrealistische Sanierungsgeschichte, sondern eine poetische Selbstbefragung. Seine Stärke liegt in Atmosphäre und innerer Bewegung, seine Begrenzung in einer teils idealisierten Rahmung des Ausstiegs. Zusammenfassend: Der Roman eignet sich besonders für Leserinnen und Leser, die sich für gegenwärtige Lebensentwürfe junger Erwachsener interessieren, Übergänge nach Studium oder Ausbildung. Zweifel an Karriereversprechen, Sehnsucht nach Entschleunigung und die Frage, wie man eigene Wünsche von übernommenen Erwartungen trennt. Er bietet keinen praktischen Leitfaden für Landflucht, Immobilienkauf oder Renovierung, sondern einen literarischen Denkraum über Mut, Unvernunft und Verantwortung. Der Nutzen liegt vor allem darin, vertraute Vorstellungen von Erfolg zu irritieren. Sophies Weg zeigt, dass Orientierung nicht immer durch bessere Planung entsteht, sondern manchmal durch eine Unterbrechung, die verborgene Abhängigkeiten sichtbar macht. Im Vergleich zu vielen ähnlichen Romanen über Neuanfang und Selbstfindung fällt das Buch durch seine leise Anlage auf. Es sucht weniger die große Liebesgeschichte, das spektakuläre Scheitern oder den komödiantischen Provinzkonflikt, sondern konzentriert sich auf Stille, Körperlichkeit und unsichere innere Prozesse. Gerade die Verbindung aus digitaler Gegenwart, akademischem Erwartungsdruck und einem sehr konkreten, beschädigten Haus gibt dem Stoff ein eigenes Profil. Wer realistische Härte bis ins Detail erwartet, sollte die idealisierenden Züge mitdenken. Wer jedoch eine atmosphärische, ruhige Erzählung über Ausstieg, Alleinsein und Selbstbefragung sucht, findet hier einen klar positionierten Beitrag zur literarischen Unterhaltung der Gegenwart. Wenn Sie unterstützen möchten Anna-Katharina Scheidemantel, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald!